Guten Morgen miteinander. Ein Viertel der Gemeinde geht in einen anderen Gottesdienst. Und das ist gut so in dem Fall. Ja, wir haben heute ein ganz tolles Thema. Gott glauben, Gott lieben und auch Gottes Leben teilen. Wir wollen heute uns anschauen, wie hat das Jesus eigentlich gemacht? Wie hat er seinen Glauben gelebt, im Vertrauen auf seinen Vater gelebt? Wie ist seine Liebe zum Vater, seine Liebe zu uns spürbar und sichtbar geworden? Und wie hat er sein Leben geteilt mit den Menschen, mit uns? Wenn ein Mensch umkehrt, wenn er sein Leben in Gottes Hände legt, wenn er die große Liebe Gottes begreift, dann ist er einfach überwältigt von dem, wie gut Gott ist. Und der nächste Schritt muss sein in der Nachfolge, dass diese Liebe geteilt wird mit anderen Menschen. Sonst folgen wir eigentlich nicht Jesus nach. Sinn und Zweck unseres Daseins hier auf der Erde, warum Jesus uns noch hier lässt und noch nicht zu sich genommen hat, ist, dass wir noch ganz vielen Menschen diese Liebe, die er zu den Menschen hat, weitergeben. Wessen Herz für Gott schlägt, dessen Herz muss auch für Menschen schlagen. Anders geht's gar nicht. An Gott glauben bedeutet, ihn ja von ganzem Herzen zu lieben und den Nächsten zu lieben wie sich selbst. Wie hat Jesus das gemacht? Er hat sein Leben mitgeteilt. Gott wurde Mitmensch und hat uns gezeigt, was Mitmenschlichkeit eigentlich ist. Jesus ist unser Vorbild, nicht nur Vorbild, er ist in uns drin, er ist unser Leben, er ist der uns die Kraft gibt, ihm nachzufolgen und ihm ähnlicher zu werden. Und darum geht's. Die ersten Christen wurden Christen genannt, nicht weil sie sich selbst so genannt haben, sondern weil die anderen sie so nannten, weil sie gesehen haben, der Christus, der ist ständig in ihrem Mund. Immer wenn sie was Gutes tun, machen sie das im Namen Jesu Christi. Die Geschichtsschreiber, römische Geschichtsschreiber, haben von Jesus und den Christen geschrieben, als würde Jesus noch leben, weil sie gedacht haben, der Anführer, der ist irgendwo da, Jerusalem oder sonst wo in Judäa. Kam gar nicht auf die Idee, dass der am Kreuz gestorben ist. Haben gedacht, er ist auferstanden und er lebt noch unter uns, nicht beim Vater ist. Wir wollen uns heute Morgen diesen Wesenzug Jesu anschauen. Wie seine Liebe zu uns, wie sein Leben, das er mitgeteilt hat, wie er das eigentlich gemacht hat. Große Überschrift ist Dienen. Er hat gedient. Ich lese ein paar Bibelstellen dazu. Ich lese jetzt mal ohne die Textverweise, die mal hintereinander weg, weil sie alle zusammenpassen vom Inhalt her. Jesus sagt, denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, sich dienen zu lassen, sondern zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. Wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein. Wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. Der Größte unter euch, der soll sein wie der Jüngste und der Vornehmste wie ein Diener. Wenn nun ich, euer Herr und Meister, euch die Füßen gewaschen habe, so sollt auch ihr euch untereinander die Füße waschen. Ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Wisst ihr, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn ein Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich euch alles kundgemacht habe, was ich von meinem Vater gehört habe. Bleibt in mir, so bleibe ich in euch. Wie die Rebe von sich aus keine Frucht tragen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt, wie ich in ihm, der trägt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Paulus sagt dann, lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus, von dem aus der ganze Leib zusammengefügt ist und ein Glied am anderen hängt durch alle Gelenke, wodurch jedes Glied das andere unterstützt nach dem Maß seiner Kraft und macht, dass der Leib wächst und sich selbst auferbaut in Liebe. Lasst uns nochmal beten. Jesus, dein Wort ist so gut und so herausfordernd und so klar und so wow, wir brauchen dich, um das leben zu können. Wir können es nicht allein. Aber du sagst, dass du in uns Wohnung nehmen willst und dass du genau das in unserem Leben vollbringen willst, Herr, und Frucht bringen willst. Schenk uns jetzt, dass wir dein Wort hören mit dem Herzen und dass es unser Leben durchpulsiert und auch verändert. Danke, dass dein Geist wirkt. Amen. Wir sehen also, wie Jesus seine Jünger gelehrt hat, durch Vorbild. Die Jünger, die waren mit ihm 3 Jahre unterwegs und die haben immer das, was Jesus gelehrt hat, haben sie auch gesehen an ihm. Die haben gewusst, das geht, was Jesus sagt. Das lässt sich mit seiner Kraft leben, aber allein kriegen wir es nicht hin. Wir brauchen die Vollmacht Jesu. Die waren begeistert, als sie das erleben konnten, dass wenn Jesus durch sie Wunder tut, dass das geht. Auch kleine Alltagswunder. Und es ist ein Wunder, wenn wir lieben können in einer Welt voller Hass. Jesus lehrte seine Jünger, was es bedeutete, der Größte zu sein. Nämlich der Diener aller zu sein. Bumm. Er gibt ihnen hier Einblick in sein Wesen. Ja, das ist so ganz anders wie die Welt. Ja, keiner von uns kriegt in seiner schulischen Ausbildung oder in seinem Wertegang im Beruf das werbewirksam vermittelt, du darfst einmal der Diener aller werden. Ja? Wir werden doch darauf getrimmt, Chef zu werden, oder? Führungskraft zu werden und zu leiten. Und genau das hat Jesus aber gemacht, nämlich als Diener. Es widerspricht unserem eigenen Ego, ja? Auch in der Kirchengeschichte, wenn du siehst, wie schnell das passiert ist, dass Gott zu dienen bedeutet, vorne zu stehen und Einfluss und Macht auszuüben über andere. Wie schnell so eine Kirchenhierarchie da war, weil es zutiefst menschlich ist und zutiefst weltlich ist. Und wie schnell vergessen wurde, dass die, die herrschen im Reich Gottes, die Diener aller sein sollen. So wie Jesus das als letzte Lektion seinen Jüngern gegeben hat. Nicht nur Diener einer ausgesuchten Clique, wo es uns leicht fällt zu dienen, sondern ein Diener aller, haben wir gerade gelesen. Das ist die Gesinnung Jesu. Warum? Weil er mit der Liebe Gottes Menschen dienen will. Es ist keine sklavische Pflichterfüllung wie in anderen Religionen, sondern hier geht es um einen Dienst, der von Herzen kommt, der mit einer echten Liebe geschieht, der nicht manipuliert angeschafft, du dienst jetzt, damit du das und das und das dafür kriegst, geschieht, sondern freiwillig, überzeugt von dem, was ich tue. Das ist toll, oder? Das ist eigentlich etwas, wo gibt's das außer bei Jesus? Mal ganz ehrlich. Meistens ist es so, dass du in irgendwas rein manipuliert wirst. Ja, es verlangt jemand was von dir und der macht dir ein schlechtes Gewissen und dann tust es halt. Oder wenn du das nicht tust, dann kommt das und das. Oder dann, ja, heute, du wirst entlassen oder du steigst nicht auf oder du, ja. Immer so Zuckerbrot und Peitsche so ein bisschen. Und wir sind alle gewöhnt zu manipulieren, das zu bekommen, was wir wollen, schon von klein auf. Die großen Geschwister, die Kleinen lassen ihren Charme vor den Eltern spielen und die Großen sind dann die Schuldigen und die Eltern manipulieren die Kinder, dass sie das machen, was sie wollen. Wir sind ja voll drin, ja? Und das ist nicht gut. Das ist nicht das Wesen Jesu. Es geht hier in der Gemeinde darum, dass Menschen befreit werden, aus Liebe zu Gott und zu den Menschen zu leben und zu dienen und sich selbst hinzugeben, Überzeugungstäter zu sein. Und nicht religiöse Mitglieder einer pflichterfüllenden Gemeinschaft. Ja? Die Gemeinde wird nicht Synagoge genannt. Man hat ein anderes Wort gewählt, im Griechischen Ekklesia. Und das ist die herausgerufene Schar derer, die in der Welt ein Segen ist. Ekklesia ist die Gemeindeversammlung einer Stadt, die Entscheidungen trifft, wie es der Stadt gut gehen kann. Das ist eigentlich unsere Situation. Keiner von uns, der schon mal zu irgendetwas so irgendwie so schmeichelnd vielleicht manipuliert wurde und nachher das Gefühl hat, jetzt bin ich um den Finger gewickelt worden, jetzt mache ich was, was ich eigentlich gar nicht will, fühlt sich gut dabei, oder? Wer hat das schon mal erlebt? Nur so wenig. Wer hat das schon mal gemacht? Man fühlt sich nachher schlecht. Man tut etwas, was man eigentlich dann doch nicht gerne tut und man wird vielleicht sogar sauer auf denjenigen, der einen da manipuliert hat. Und so soll es nicht sein. Ja? Jesus hat von Herzen gedient. Und Jesus hat sich hingegeben in einer Art und Weise, die wirklich göttlich und übermenschlich ist, ja, am Kreuz. Jesus hat seine Liebe gelebt, aber er hat sich nicht manipulieren lassen. Die Stärke in seiner Demut war, dass er das getan hat, was der Vater von ihm wollte. Schauen wir uns so ein paar Situationen an, wo Jesus anders reagiert, als wir das vielleicht tun wollen. Jesus war völlig unabhängig von dem, was die Leute über ihn dachten, was die Leute von ihm verlangt haben, damit er doch endlich auch anerkannt wird und so. Das war wurscht für Jesus. Er war in sich selbst in Gott verbunden. Und das ist die Stärke, die wir als Christen haben können. Dass wir von den Umständen her frei sind, das zu tun, was Gott möchte. Schauen wir uns das mal an. Lesen ein paar Bibelstellen. Und die Pharisäer und die Herodianer kamen und sprachen zu ihm, zu Jesus: Meister, wir wissen, dass du wahrhaftig bist und du fragst nach niemand, denn du achtest nicht das Ansehen der Menschen, sondern du lehrst den Weg Gottes recht. Ist es recht, dass man dem Kaiser Steuern zahle oder nicht? Er aber merkte ihre Heuchelei und sprach zu ihnen: Was versucht ihr mich, ja? Modern übersetzt, haltet ihr mich jetzt für blöd oder was? Soll ich darauf reinfallen, auf eure Schmeichelei? Ihr wollt mich in die Pfanne hauen. Das wirksamste Mittel gegen die Manipulation ist Demut. Demut heißt Mut zum Dienen, aber dem richtigen Dienen. Demut. Wir müssen wissen, wer wir wirklich sind und dazu stehen. Wir müssen zu Gott stehen. Dann können wir ihm dienen. Jesus war so im Einklang, dass er nicht empfänglich war für diese Schmeichelei. So im Einklang damit, ja, zu wissen, was Gott über mich denkt, ist wichtiger, als was Menschen über mich denken. Jesu Demut erkennt die Schmeichelei und er reagiert völlig angemessen auf diese Situation und bekommt von Gott die Weisheit: Gebt mir eine Münze her. Wessen Bild ist denn da drauf? Ja, das des Kaisers. Ja, dann gebt dem Kaiser, was dem Kaiser ist. Aber gebt Gott, was Gott ist. Bam. Schweigen, ja. Manipulation aufgedeckt. Andere Situation. Und die Pharisäer kamen heraus und fingen an, mit ihm zu streiten, versuchten ihn und forderten von ihm ein Zeichen vom Himmel. Und er, Jesus, seufzte in seinem Geist und sprach: Was fordert doch dieses Geschlecht ein Zeichen? Wahrlich, ich sage euch, es wird diesem Geschlecht kein Zeichen gegeben werden. Und er verließ sie und stieg wieder in das Boot und fuhr hinüber. Was für eine Chance wieder verpasst Jesus. Du hättest denen ein Zeichen zeigen können und sie, die Pharisäer wären vielleicht auf deiner Seite gewesen. Jesus erkennt die Situation und es ist hier nicht wert, weiter zu streiten und ich mache mich auch nicht zum Hampelmann für die. Es geht nicht um mich eigentlich, es geht um Gott. Wenn sie Gott nicht glauben, dann glauben sie auch mir nicht. Jesus reagiert in einer Art und Weise, er lässt sie einfach stehen, steigt wieder ins Boot und fährt ans andere Ufer. Unglaublich, oder? So unerwartet von einem Messias, der doch Menschen gewinnen will. Manchmal ist die richtige Reaktion auf Manipulation Rückzug. Zu sagen: Du, es geht nicht, oder ich bin noch nicht so weit, oder lass mich drüber beten, lass mich drüber nachdenken. Ja, wenn es mir klar wird, mache ich es, aber dann mache ich es von Herzen. Nicht hineinzwingen lassen etwas, sondern Überzeugungstäter, von Herzen Jesus dienen und handeln. Aus Liebe, das ist es doch, was Jesus uns als Vorbild gibt. Er sagt von sich selbst, dass er sein Leben aus freien Stücken gebe und dass es keiner von ihm genommen hat. Und er sagt: Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Man kann nämlich nur freiwillig leben und lieben, nicht auf Verordnung. Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb, lesen wir. Übrigens, wenn ich jemandem die Entscheidungsfreiheit raube, dann vergehe ich mich ja eigentlich an seiner Würde. Sobald ich den Eindruck habe, dass meine Entscheidungsfreiheit bedroht ist, dass mir etwas übergestülpt wird oder ich in etwas hineingedrängt werde, spüre ich auch instinktiv, auch wenn ich das nicht in Worte fassen kann, dass ich eigentlich nicht geliebt werde. Und das verschließt die Türen zu einem echten Dienst aus Liebe. Und da müssen wir wirklich aufpassen. Es sind einige vielleicht unter uns auch, die frustriert sind, weil sie so letztlich, vielleicht auch mit dem frommen Gemeint, missbraucht wurden. Das darf nicht sein, das tut weh und das verhindert vieles. Auch lieblose Kritik und so verhindert vieles Und manchmal ist uns gar nicht bewusst, was wir da anstellen. Und das ist die List des Teufels. Er will diesen selbstlosen, liebevollen Dienst ja verhindern. Da liegt ja eine Kraft drin. Ja? Das ist ja das, was Menschen wirklich berührt. Wenn sie merken, da ist einer, der hat mich wirklich lieb. Und wie viele von uns sind gekränkt? Das soll nicht sein. Und auch der, der manipuliert oder der denkt, der könnte so Macht ausüben über jemanden, der ist auch beziehungsgestört, sage ich immer, ja, beziehungsarm, weil er, so geht man mit Menschen ja nicht um. Er hat eine falsche Art, mit Menschen umzugehen. Das funktioniert im Reich Gottes nicht. Es hat sogar schlechte Früchte, wenn man das sieht, was die Hierarchien angerichtet haben in der Kirchengeschichte. Frag mal die Leute, jeder kann dir irgendeine Geschichte erzählen, ja. Die ganzen Missbrauchssachen, die laufen, die sind alle in diesem Schema gelaufen. Es darf nicht sein. Jesus war ganz anders. Sein Wesen ist, dass er aus Liebe zu Gott und aus Liebe zu Menschen Demut gelebt hat, die so stark war, dass er Mut hatte zu dienen und dass die Motive rein waren, dass es ihm nicht um Ansehen ging, dass es ihm wirklich um die Sache Gottes ging. Da wollen wir hin, da will ich hin. Das ist es, was auch nur Jesus schaffen kann. Was nur geschieht, wenn ich in ihm bleibe, dann bringe ich viel Frucht. Jesus selbst war Mensch, genau wie wir. Und er sagt von sich, ich kann von mir auch nichts allein tun. Ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Ich tue nur das, was der Vater schon vorbereitet hat. Ich tue nur das, was der Vater mir sagt. War in der gleichen Situation, auch als Sohn Gottes, als er Mensch war. Er ließ sich auch nicht von der Not dieser Welt manipulieren. Ja? Er war sich seiner Begrenztheit als Mensch völlig bewusst und er hat sich zurückgezogen. Er hat sich mit seinen Jüngern zurückgezogen, wenn die keine Puste mehr hatten, dass sie auftanken konnten und dass sie in ihrer Begrenztheit an dem Ort, wo Gott sie haben wollte, in der Berufung, wo sie von Gott her gesehen wurden, dann das getan haben. Weil die Not der Welt kann keiner von uns lindern. Wir sind nicht Gott. Und man wird ja nie zum Ende kommen. Ja. 24 Stunden und mehr am Tag, wenn das denn möglich wäre, müsste man unterwegs sein und es wäre nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Wir müssen und wir dürfen beten und wir dürfen es Gott anbefehlen. Wir haben gestern Abend eine Gebetsnacht gehabt, wo wir für die verfolgten Christen gebetet haben und da ist uns das so bewusst geworden. Die sind in diesen Ländern, wo es so schwer ist, Christ zu sein, aber wir können hier beten für sie und wir wissen, Gott ist auch dort und Gott handelt. Wir dürfen abgeben, das hat Jesus auch gemacht. Darum hat Jesus so viel gebetet, glaube ich, weil er gewusst hat, als Mensch, ich kann jetzt der Not dieser Welt nicht begegnen, aber der Herr kann, mein Vater im Himmel kann es. Wir sollen gesinnt sein, wie Jesus Christus auch war. Wir lesen das Philipper 2, Vers 5 bis 8. Ein jeder sei gesinnt, wie Jesus Christus auch war. Er, der in göttlicher Gestalt war, erhielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an. Er ward den Menschen gleich und in der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Das ist die Gesinnung Jesu, die uns prägen soll. Dass wir genau so eine Demut haben, den Mut zu dienen haben wie Jesus. Was denkt ihr? Wie ist es mit dem Dienen bei uns hier in der Gemeinde? Ja, wie ist unsere Situation? Wie geht's uns? Wo stehen wir? Kann man Jesu Wesen der Demut an uns sehen, an dir sehen? Ich bin so froh, da gibt es so viele Geschwister, die dienen von Herzen gern. Unsere Gemeinde hat einen Stil, der sich ein bisschen anders, der unterscheidet sich von anderen Gemeinden, die vielleicht ein bisschen mehr anschaffen, ein bisschen mehr drängen und motivieren und die Werbetrommel rühren und, ja, und so die Leute zu Diensten kriegen, ja, was auch gut ist. Bei uns ist wirklich vielleicht sogar ein bisschen zu schwach, ich weiß nicht, dem einen oder anderen auf jeden Fall, aber wir haben trotzdem eine ganz hohe Rate von Mitarbeitern, die von Herzen sich einbringen, auch die Freiheit haben, sich selbst da einzubringen, wo sie begabt sind und wo sie das vom Herrn sehen. Und es gibt so viele Geschwister, die das tun, die von Herzen gerne dienen, ohne großes Aufsehen zu machen. Und ihr würdet staunen, wie viele das sind, von denen ihr gar nichts wisst, die noch nie hier vorne standen. Ja. Ich möchte euch sagen, vielen, vielen Dank. Ohne euch würde die Gemeinde überhaupt nicht funktionieren. Danke, dass ihr das macht. Und danke, der Herr sieht's. Und der Herr wird euch auch segnen und belohnen. Ihr seid schon gesegnet. Jeder, der dient, ist gesegnet, weil er spürt, dass der Herr mit ihm ist. Danke euch. Ihr seid absolut wertvoll. Ohne euch wäre die Gemeinde gar nicht da. Ja. Dann gibt's andere, die vielleicht gerne mithelfen würden, die keinen Platz finden, die gar nicht wissen, was es alles gibt. Ja. Besonders wenn man sonntags hier ist, blickt man nicht so durch am Anfang, was alles so möglich ist. Ja. Euch kann geholfen werden. Ja. Kommt und findet einen Platz. Gott hat euch begabt und berufen zu dienen, nicht nur in der Gemeinde, sondern zuerst natürlich auch in der Welt. Das Arbeitsfeld ist nicht die Gemeinde, sondern die Welt. Ja? Da sollen wir dienen mit unseren Gaben und mit unseren Fähigkeiten. Du kannst ein Segen sein und der Herr, der will dich gebrauchen und er freut sich über dich. Und ich freue mich über jeden, der sich einbringt. Wir schaffen es oft nicht, genügend Mitarbeiter für ein Kirchencafé zu kriegen, fürs Gemeindeessen. Ja? Wir schaffen es bei so ganz praktischen Dingen oft nicht Leute zu finden, auch für einen Putzdienst. Die Liste, ja, braucht manchmal lange, bis sie voll ist. Im Haus gibt's immer was zu reparieren oder zu renovieren. Der I-Punkt unserer Integrationsarbeit, immer wieder praktische Arbeiten oder auch einfach Hilfe bei den Kindern. Es fehlen Mitarbeiter beim Besuchsdienst. Wie können wir Leute gebrauchen? In der Jungschar, in der Jugendarbeit, im Chor, wäre schön, wenn da noch ein paar mitsingen würden und so weiter. Überall bist du herzlich willkommen. Wie sieht's eigentlich mit Hauskreisen aus? Vielleicht bist du noch gar nicht in einem Hauskreis, vielleicht hast du aber ein großes Wohnzimmer. Bet mal drüber, denk mal drüber nach, dass du vielleicht deine Freunde, deine Verwandten einladen kannst und dass wir einen neuen Hauskreis starten. Jetzt haben wir gerade einen neuen gestartet, ich bin happy drüber, super. Ihr sucht auch noch Leute, Mitarbeiter, ja? Familie Brandl. Das ist toll, es geht was weiter. Damit Gott die Ehre bekommt, damit wir ein Licht sind und sein Licht leuchten lassen in unserer Welt. Und es ist nicht nur das, was hier vorne geschieht, Gottesdienst, so viele kleine Dinge, ist Dienst für Gott und es seid ermutigt, demütig zu sein. Ja? Das ist dann das, was geschieht, wenn wir im Dienst von unserem Herrn sind und nicht nur Konsumenten sind oder vielleicht auch einfach müde sind und einmal wirklich Zeit der Ruhe brauchen. Wichtig ist, dass die Freude am Herrn wiederkommt, die unsere Stärke ist. Paulus schreibt aus dem Gefängnis, wo er auf Eis gelegt wurde. Ja? Er ist im Gefängnis und er schreibt an die Philipper. Und wir sehen jetzt erst, wie gut das war, dass der Paulus so lange im Gefängnis war, weil wir hätten die ganzen Briefe ja nicht. Ja? Und er schreibt folgenden Vers und man glaubt nicht, dass er den aus dem Gefängnis schreibt, wo es ihm wirklich dreckig ging. Ja? Philipper 4, Vers 4, ganz bekannt, freut euch! Was auch immer geschieht, freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und noch einmal sage ich, freut euch. Seid freundlich im Umgang mit allen Menschen. Ihr wisst ja, dass das Kommen des Herrn nahe bevorsteht. Die Freude am Herrn bringt uns zum Dienen und lässt unser Leben zum Segen werden für andere, egal was auch geschieht. Seid froh, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid, die Rebe am Weinstock. Dann gebraucht euch der Herr, egal was auch geschieht, wo ihr seid und wie es geht. Und wenn du keine Kraft mehr hast, der Herr gebraucht dich. Wir dürfen ein Segen werden. Und das ist das Schönste am Christsein. Wenn einer denkt, ich hüpfe vielleicht von Gemeinde zu Gemeinde, ich gehe in den Gottesdienst, um selbst erbaut zu werden, dem entgeht dieser Segen. Wer in den Gottesdienst geht und fragt, Herr, wie kannst du mich heute gebrauchen? Ich möchte für dich heute da sein. Der wird gesegnet und segnet andere. Ja? Gott wird Mensch und zeigt uns, was Mitmenschlichkeit betrifft. Und Gott begegnet uns Menschen ganzheitlich. Jesus hat nicht nur gepredigt. Jesus ist ganz konkret auf die Nöte der Menschen eingegangen. Und er hat ganz praktisch die Dinge gesehen, die fehlen und hat ganz praktisch geheilt, getröstet, zu essen gegeben. Er hat sich um die Menschen gekümmert. Und wir werden heute noch was über Möglichkeiten hören, wo wir das auch tun können. Wisst ihr, der frühe Pietismus, als in der evangelischen Welt wirklich eine Erweckung ausgebrochen ist und die Leute das gemerkt haben, es kommt nicht nur auf das rechte Denken, die Rechtgläubigkeit drauf an, die Orthodoxie, sondern unser Leben muss unserer Lehre entsprechen. Die ersten Pietisten, so Spener, Franke, Zinzendorf und Wichern und so Leute, für die war das völlig klar, da muss ich was tun, wir müssen der Not unserer Zeit begegnen und ganz praktisch helfen. Es hat nicht lange gedauert, da war dieser erste Elan weg und der späte Pietismus, das sind also unsere geistlichen Vorläufer, die haben plötzlich wieder diesen Weltfluchtgedanken gehabt. Wir ziehen uns zurück aus der bösen Welt auf unsere Insel und dann hat das Streiten begonnen. Ja? Weil das geht nicht. Wir Christen, wir sollen nicht nur irgend so eine Randnische ausfüllen, sondern den Mut haben, uns einzubringen in der Gesellschaft. An deinem Arbeitsplatz, bei den Menschen, mit denen du zu tun hast, mit denen du lebst. Du musst jetzt nicht irgendein großes Werk gründen oder so. Ja? Wenn dich der Herr dazu führt, ja. Aber I-Punkt ist entstanden, weil wir gesehen haben, wir sind mittendrin im Zentrum und die Menschen, die hier um uns herum leben, die erreichen wir überhaupt nicht. Wir haben überhaupt keinen Kontakt zu den ausländischen Leuten, die um uns herum leben. Da haben wir gebetet. Und dann kam der Frank Hinkelmann von OM und hat gefragt, du, könntet ihr euch vorstellen? Und ich habe gesagt, dafür haben wir gebetet. So ist der I-Punkt mit dem Hans entstanden. Wisst ihr, ich glaube, das ist es, was wir brauchen. Dass wir wieder mehr demütig werden vor Gott und dann auch demütig Mut zum Dienen haben für die Menschen. 2. Chroniker 7, Vers 14, damit möchte ich schließen. Wenn mein Volk, über das mein Name genannt ist, sich demütigt und sie beten und sie mein Angesicht suchen, und sich von ihren bösen Wegen bekehren, so will ich vom Himmel her hören und ihre Sünde vergeben und ihr Land heilen. Es gibt so ein altes Lied, damit möchte ich schließen. Herr, befreie unsere Herzen, dir zu danken. Herr, befreie unsere Lippen, dich zu loben. Herr, befreie unsere Hände, dir zu dienen. Herr, erfülle uns mit deinem Heiligen Geist. Wir wollen Gott glauben, so wie er lieben und so wie Jesus unser Leben teilen. Amen.